Ein fröhliches Hallo. Hier ist der Coffee und Chainrings Podcast heute mit einem Kaffeekränzchen und wir wollen uns heute mit der Maxis Bike Transalp 2024 beschäftigen. Ich habe ein paar Gäste eingeladen. Der Mr. Wade 68, aka Thomas, der ist hier.
Schönen guten Abend.
Dann haben wir in unserer Runde im Kaffeekränzchen die Nicole. Hallo Nicole.
Hallo.
Und die Imke ist auch dabei.
Hallo zusammen.
Und dann haben wir eine neue Stimme im Podcast, die wir gleich noch näher vorstellen wollen, der Gordon. Hallo Gordon.
Hallo, ich grüße euch.
Ja, eine Runde, wie wir sie selten zusammen haben, eine neue Stimme dabei. Der Gordon ist seit kurzem Mitglied bei Coffee & Chainrings geworden und er wird auch dieses Jahr ganz bestimmt, die Maxis Bike Transalp mit uns bestreiten. Letztes Jahr war er auch schon dabei. Was haben wir heute vor? Wir wollen euch ein bisschen scharf machen. Wir wollen euch ein bisschen neugierig machen. Wir wollen euch unsere Erfahrungen mitteilen, unsere Erlebnisse, insbesondere die wir letztes Jahr bei der Maxis Bike Transalp im Team gemacht haben. Wir waren mit einem großen Aufgebot am Start und auch dieses Jahr werden wir wieder mit mehreren Teams, Einzelfahrern und einem ganzen Tross an Begleitpersonen vor Ort sein. Ihr werdet uns sehen, ihr könnt uns ansprechen, ihr könnt uns hinterherfahren, ihr könnt aber auch vor uns wegfahren. Damit es dazu kommt, hört euch diesen Podcast an. Vielleicht werden die ein oder andere Frage beantwortet. Und wir haben auch kurz vor ein paar Tagen in der Redaktion eine Frage von einem Hörer bekommen. Da wollen wir, wenn wir es schaffen, auch noch drauf eingehen. Das war die Frage nach dem richtigen Fahrrad. Das werden wir eventuell heute behandeln, eventuell aber auch erst in einer der nächsten Folgen. Wir werden also in Zukunft regelmäßiger berichten, weil das unser Jahreshighlight sein wird. Und wir steigen mal ein und erzählen euch, wer denn überhaupt dabei sein wird. Und wir haben zwei Damen hier im Kreise, die Imke und die Nicole. Nicole, du warst letztes Jahr schon dabei. Wir haben es schon mal behandelt, noch eine kleine Rechnung offen. Was motiviert dich, nochmal die Transalp zu fahren?
Ja, meine Motivation ist einfach, klar, die offene Rechnung, das kann man nicht auf sich sitzen lassen. Das ist ja einfach so. Auf der anderen Seite ist eben auch dieses Erlebnis so in mir eingebrannt, das Teamfeeling, die Natur, dieser Zusammenhalt, die tollen Strecken, das Miteinander, die vielen Menschen. Das ist einfach ein Erlebnis, was ich mal in Gänze nochmal haben möchte.
Im 2023 hat es leider nicht ganz geklappt, dass du in der Finisherliste stehst. Was wirst du verändern, beziehungsweise woran hat es gelegen, dass es nicht geklappt hat und was wirst du tun, damit es dieses Jahr zu einem besseren Ende kommt?
Ja, also letztes Jahr war es so, dass ich zwar mit einer Trainerin gearbeitet habe und auch eigentlich versucht habe, den Trainingsplan einzuhalten, muss aber rückblickend sagen, hatte ich immer wieder irgendwelche Infektionen, Krankheiten, sodass ich das Training aufgrund der Gesundheit ausfallen lassen musste. Ich war aber auch beruflich unheimlich eingespannt und habe so gar nicht die richtige Work-Life-Balance gefunden, sodass ich einfach schon ziemlich fertig im Urlaub angekommen bin, beziehungsweise eben am Start. Rückblickend war ich einfach nicht gut genug trainiert. Ich habe die Hitze total unterschätzt und auch die Höhenmeter. Also dieses Jahr werde ich im Training mit Sicherheit nochmal schauen, dass die Höhenmeter irgendwo doch besser trainiert werden, was bei uns gar nicht so einfach ist, weil wir leben hier im Flachland. Berge sind bei uns ungefähr 45 Minuten entfernt. Das heißt, das machst du nicht mal eben so. Und dann reden wir von ungefähr 300, 400 Höhenmetern am Stück, die du fahren kannst. Also mit Bergen können wir hier nicht wirklich was. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall nochmal ein Schwerpunkt, Höhenmeter, kontinuierliches Training, eine gesunde Work-Life-Balance, um mental auch einfach bereit zu sein und eigentlich nicht schon erschöpft.
Wenn du sagst, du trainierst und Höhenmeter-Training ist bei euch ein bisschen schwieriger, lass uns unseren Zuhörern doch mal sagen, dass sie verorten können, aus welcher Gegend kommst du?
Ja, wir kommen so aus der Jülicher Börde, das liegt zwischen Aachen und Düren, wem das so sagt. Hier ist viel flaches Ackerland, Tagebau. Der nächste Berg ist eigentlich auch von der RWE geschaffen, ein künstlicher Berg, aufgeschüttet, wofür ich eben sehr dankbar bin, sonst hätten wir gar keinen.
Ja, deine Motivation, die Transalp zu fahren, hast du uns gerade mitgeteilt. Wie sieht denn dein Erfahrungsschatz aus oder wie sah dein Erfahrungsschatz im letzten Jahr aus, bevor du dich entschieden hast, da mitzumachen? Hast du einen Background? Bist du vorher schon mal Wettkämpfe gefahren oder bist du eine Touren-Mountainbikerin, eine Genuss-Mountainbikerin, die einfach aus Spaß an der Freude Fahrrad fährt? Oder hast du tatsächlich auch schon Rennerfahrung mit entsprechenden Marathons? Je nachdem?
Ja, also ich habe schon einige Erfahrungen im Marathonbereich sammeln können. Ich bin auch im Januar vor der Bike Transalp das Four-Stages-Rennen gefahren, also ein Vier-Etappen-Rennen auf Lanzarote. Marathon als solches ist für mich auch nichts Neues. Von daher kann ich schon sagen, dass ich sowohl technisch wie eben auch was einfach mal an seine Grenzen gehen, Erfahrungen habe. Und deswegen habe ich es mir auch einfach zugetraut, das ganze Projekt anzugehen.
Mit wie viel Trainingsstunden pro Woche arbeitest du?
Ungefähr 6 Stunden, würde ich sagen. Jetzt im Moment. Das wird sich natürlich noch weiter aufbauen. Aber momentan liegen wir bei 6 Stunden.
Aber du wirst ja auch die Transalp nicht alleine fahren, sondern du wirst ja klassisch im Zweierteam fahren, im Mixteam mit deinem Ehemann.
Genau. Meine bessere Hälfte, Bike Buddy und Ehemann, genau, darf mit mir fahren, darf mich motivieren. Wir haben das letztes Jahr ja auch schon gemeinsam versucht. Letztes Jahr war es ja die 25. Bike Transalp, was für uns eben auch ein Grund war, die zusammen zu fahren, weil wir auch in diesem Jahr unseren 25. Hochzeitstag gefeiert haben. Deswegen ist es eigentlich umso trauriger, dass es nicht geklappt hat. Fairerweise kann man sich das jetzt, man kann es sich schönreden. Es war eigentlich zu früh, denn unser Hochzeitstag war es im Dezember, war also fast ein halbes Jahr vor eigentlich im Hochzeitstag. Vielleicht war das der Fehler und dann wird es dieses Jahr eben ungefähr ein halbes Jahr nach dem Hochzeitstag sein. Also wird es diesmal auch klappen.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und sehen also so, liebe Zuhörer, mit einem Trainingsansatz von 6 Stunden ungefähr, ein bisschen Erfahrung im Rennbereich, aber einfach aus Spaß an der Freude, Fahrrad zu fahren. Und dieses Gruppenerlebnis, Bike Transalp zu erleben oder auch die Landschaft oder wie auch immer die Motivation liegt, kann man schon mal einsteigen. Wir gehen mal weiter zu unserem neuen Coffee and Schellenrings Vereinsmitglied Gordon. Gordon, du bist relativ neu auch noch im Bereich der Etappenrennen. Ich weiß von dir, weil wir es zusammen absolviert haben im letzten Jahr, dass wir in Schladming bei der Alpentrophy am Start waren. Das war, glaube ich, dein erstes Etappenrennen. Und dann bist du als Einzelstarter erstmals auch bei der Bike Transalp gestartet. Erzähl doch mal, warum du das gemacht hast, wo deine Motivation herkommt und wie du dich vorbereitest.
Also ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen, ein paar Bikepacking-Rennen zu fahren, unter anderem den Tuscany Trail. Der ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Bin dann auch ein paar Jahre 24-Stunden-Rennen gefahren und nachdem ich den Maxxis Bike Transalp-Film von 2022 von euch gesehen habe, und ja auch, ich komme aus der Region von Mr. Wade und Reini und Björn, aus der Region vom Teutoburger Wald. Und die drei kenne ich halt schon länger. War ich irgendwie angefixt und habe gesagt, Mensch, jetzt wird es mal Zeit, wieder was Neues auszuprobieren. Und hab dann erst die Alpentour-Trophy gefahren. Die wollte ich ursprünglich schon 2022 fahren. Das ging dann beruflich leider nicht. Und so, dass ich letztes Jahr dann das Vergnügen hatte, innerhalb von etwa 4 Wochen beide Rennen fahren zu können, fahren zu dürfen. Das war so, also die Grundmotivation war einfach der Film, der hat mich einfach total angefixt.
Kanntest du die Bike Transalp vorher schon?
Also ich kannte die aus der Zeitschrift. Hab auch mal von Reini gehört, dass er die schon ein paar Mal gefahren ist, aber hatte mich da irgendwie so richtig nie mit beschäftigt. Bin im Vorfeld neben den Rennen, die ich jetzt eben gesagt habe, mal ein paar Marathons typischerweise bei uns in der Region im Sauerland gefahren. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Ich bin da halt so irgendwie reingeschlittert dann.
Ja, genau, so passiert das nämlich. Man schlittert da so rein, hat sich aus Versehen angemeldet und einen nicht gerade geringen Geldbetrag überwiesen, um dann diese Startnummer zu erhalten, genau. Aber das ist der richtige Weg, einfach ganz unbedarft auch mal rangehen. Man muss auch nicht immer alles bis ins Detail vorher durchkalkulieren und abwägen, schaffe ich das nicht. Also ich glaube, alle, die hier heute noch zu Wort kommen werden im Podcast, die werden das Wort Abenteuer in ihrem Wortschatz in Verbindung mit der Maxis bei Transalp verwenden und natürlich auch das Gruppenerlebnis, das Landschaftserlebnis, das sportliche Erlebnis, was auch immer. Es gibt, denke ich, verschiedene Motivationslagen. Und wie bist du letztes Jahr an den Start gegangen? Bist du mit dem Messer zwischen den Zähnen losgefahren und wolltest ein Ergebnis erreichen oder hast du erstmal geguckt, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert so ein Etappenrennen über 7 Tage? Oder wie war das bei dir, Gordon?
Also grundsätzlich war bei beiden Etappenrennen, die ich gefahren bin, mein Ansinnen erstmal Erfahrung zu sammeln. Also ankommen, mit dem, wie man ankommt, gut zufrieden sein. Aber ich habe mir jetzt nicht im Vorfeld ein Ziel gesteckt, weil mir da einfach auch die Erfahrung fehlt. Also ich wollte einfach mit meiner Performance gut zufrieden sein, so würde ich es mal sagen. Also habe im Vorfeld gut trainiert, trainiere auch schon seit ein paar Jahren mit einem Trainer, der mir Trainingspläne schreibt. Und mein Ansinnen war einfach sozusagen die beste Leistung, die eben in mir steckt, zu bringen. Und schlussendlich natürlich einfach anzukommen. Und was ich immer bei sowas ganz wichtig finde, ist, dass man einfach, egal welches Rennen es bisher war, was so ein bisschen aufwendiger war, dass du einfach Erlebnisse mit nach Hause nimmst, über die du noch in ein paar Jahren reden wirst. Und das finde ich immer, und das hat sich auch bewahrheitet bei der letzten Maxis Bike Transalp, dass du einfach da Erlebnisse hast, wo du heute noch mit dem Schmunzeln dich drüber freust.
Du arbeitest mit einem Trainer richtig zusammen. Das heißt, der schreibt dir die Trainingspläne. Du hast es gerade erwähnt. Mit wie viel Zeit in der Woche arbeitest du?
Also Radkilometer waren in den letzten Jahren immer so knapp 10 Stunden. Oder Radstunden pro Woche im Schnitt ungefähr. Sicherlich hast du da mal Phasen, wo es etwas weniger sind. 6, 7 Stunden, aber du hast da auch sicherlich mal Phasen, wo es dann, 12, 13, 14 Stunden vielleicht mal sind. Oder du mal sagst so, jetzt habe ich mal ein paar Tage frei und dann werden längere Einheiten mehrere Tage gefahren, je nachdem, wie das so mit Job und Urlaubsplanung vereinbar ist.
Nicole, ich komme noch mal ganz kurz zu dir zurück. Du hast gesagt, 6 Stunden ungefähr die Woche ist dein Trainingspensum. Auf wie viele Trainingseinheiten oder Trainingstage verteilt ist das? Das ist ja nicht einmal 6 Stunden an einem Tag und auch nicht 6 mal 1 Stunde wahrscheinlich, sondern wie teilt sich das bei dir auf?
Also im Moment ist es bei mir so, dass ich dienstags ungefähr 1,5 Stunden fahre. Dann habe ich mittwochs noch eine kleine Einheit auf der Rolle oder eben draußen, je nachdem wie das Wetter ist, kombiniert mit Stabi, also Chorstabi, was ich noch mache. Donnerstags habe ich dann nochmal ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und dann samstags und sonntags sind eigentlich die längsten Einheiten, sodass ich, die teilen sich dann auf, sodass ich insgesamt auf 6 Stunden komme. Samstags auch nochmal länger als sonntags. Sonntags ist eigentlich nur Flachgrundlage und samstags habe ich im Moment Intervalltraining.
Das heißt, 3 bis 4 Trainingseinheiten die Woche auf dem Rad?
Genau.
Okay. Und Gordon, du teilst deine 10 Stunden, wobei das ja nicht immer linear ist. Du trainierst ja auch nicht 10 Stunden jede Woche und Nicole auch nicht 6 Stunden jede Woche. Das kann ja auch mal eine Stunde mehr oder weniger sein wahrscheinlich, sondern das hängt ja dann auch von den Inhalten ab, ne?
Ja, also es wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen wieder sehr viel mehr und ich werde so erfahrungsgemäß, so war es auch letztes Jahr vor der Transalp, werde ich dann in den 4 Wochen vorher auf ungefähr 12, 13 Stunden kommen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich auch gesundheitlich echt gelitten habe, hat meine Trainerin, ich trainiere halt auch seit über einem Jahr mit einer Trainerin und ich habe uns ausgetauscht und überlegt, dass wir langsam wieder anfangen, das gesund aufbauen, eben auch viel an Ausgleichstraining einbauen, wie Stabi, Yoga. Ich gehe auch laufen, da ist auch eine Einheit dabei. Im Moment ist das ein gutes Pensum und selbstverständlich wird es dabei nicht bleiben, das verändert sich.
Mit welchem Ziel gehst du an den Start, Nicole?
Mein Ziel ist es, gesund und munter in Arco anzukommen und wieder mal auf ein unglaubliches Erlebnis rückblicken zu können. Ich möchte allerdings so pünktlich im Ziel sein, dass ich noch mit dem restlichen Team Zeit verbringen kann und eben auch das Drumherum noch genießen kann, ohne dass schon abgebaut wird. Das wäre auch doof.
Das schaffen wir.
Klar.
Gordon, wir sind bei dir stehen geblieben, eben 10 Wochenstunden aufgeteilt auf wie viele Trainingseinheiten auf dem Rad?
Also ich habe das zumindest mal bei 10 Wochenstunden variiert das einfach sehr stark. Ich habe mal die letzten Jahre einfach durchgerechnet. Also ich bin auf 480 Radstunden gekommen pro Jahr. Wie gesagt, das variiert. Ich versuche das, wenn es zeitlich möglich ist, am liebsten auf 5 Radeinheiten pro Woche aufzuteilen. Manchmal sind es nur 4. Oder halt, wenn es ganz doof läuft, auch mal weniger. Und ich habe dann im letzten Jahr mir angewöhnt, dass ich morgens vor der Arbeit gerade eine Viertelstunde Stabi-Übung mache und das versuche dann auch irgendwie 5-mal die Woche zu machen. Also gar nicht so eine lange Krafteinheit oder Stabi-Einheit zu machen, sondern das einfach so in die tägliche Routine mit einzubinden, weil das etwas ist, was ich nicht so unbedingt gerne mache. Und wenn ich das morgens gerade vor der Arbeit mache, dann ist das in einer Viertelstunde gemacht und dann tut das auch gar nicht weh.
Genau, auf das begleitende Training gehen wir vielleicht später auch nochmal ein. Wir haben aber noch 2 weitere Teilnehmer hier im Podcast, die beide über einen wirklich, wirklich großen Erfahrungsschatz verfügen, auch was das Thema Transalp angeht. Mr. Wade, du hast nicht nur eine Transalp bestritten, sondern ich weiß nicht, wie viele mittlerweile. Eine haben wir schon zusammen absolviert. Die lief nicht so ganz glatt, das ist aber eine andere Geschichte. Wie sieht es bei dir aus? Wie trainierst du? Wie bereitest du dich auf die diesjährige Transalp vor? Und ich darf hier an dieser Stelle, ich nehme es mal vorweg, also ich weiß ja, mit wem du im Team fährst. Und,
ja, weiß ich auch und da freue ich mich auch besonders drauf. Bin ich schon einmal eine Transalp gefahren.
Ne? Wollen wir das unseren Zuhörern verraten?
Ja, können wir verraten. Also ich fahre mit unserem heutigen Moderator, dem NT-Racer, freue ich mich sehr drauf, dass das klappt, der in den letzten Jahren immer mit seinem Bruder gefahren ist. Genau, Bruderteam gibt es dieses Jahr nicht mehr in dieser Konstellation, deswegen gibt es jetzt wieder unser altes Team. Aber was ich zur Motivation sagen will, ich habe eine ganz besondere Motivation dieses Jahr. Ich feiere dieses Jahr, sagen wir mal, das 25 oder vor 25 Jahren hat für mich meine erste Transalp stattgefunden. Ich bin jetzt nicht jedes Jahr Transalp gefahren, aber es ist jetzt meine siebte oder achte, nee, siebte ist es, glaube ich. Genau, 1999 habe ich meine erste Transalp gefahren. Von daher ist das für mich ein ganz besonderes Ding. Noch mehr Jubiläum eigentlich wie letztes Jahr. Und ich habe noch einige Rechnungen offen mit letztes Jahr. Das habe ich ja letztens schon erzählt. Deswegen bin ich da auch sehr froh, dass wir den einen oder anderen Ort und die eine oder andere Strecke nochmal fahren, die Spaß gemacht hat und ja, mit anderen Voraussetzungen zu fahren.
Deine erste Transalp war, glaube ich, vor der 2000er-Wende, ne?
Ja, 1999, ja.
Genau.
Die zweite Transalp, die ist dann 98, war die erste. Da ist das ins Leben gerufen worden. Ich bin damals 98 eine private Transalp, also meine erste Transalp, meine generell überhaupt erste Transalp, privat geführt, habe ich auch 98 gemacht und bin mit einem Kumpel, mit dem ich gefahren bin. Wir haben dann unterwegs zwei Leute kennengelernt, sind dann zusammen am Gardasee angekommen und haben da gesehen, da ist eine Absperrung, da ist ein Zielbogen. Wir kamen wirklich genau kurz bevor der Zieleinlauf der Transalp war, einen Tag vorher, wo das aufgebaut worden ist, kamen wir am Gardasee an und haben gesehen, was ist das denn? Gibt es hier ein Rennen? Geil. Und dann haben wir im Nachgang festgestellt, das ist ja ein Etappenrennen. Und dann war klar, da sind wir dabei. Ne? Und ja, so war es. Dann waren wir, bin ich 99 und 2000 Transalp gefahren. Damals gab es nur Teamrennen. Deswegen bin ich nach wie vor auch immer noch Freund und Verfechter des Teamrennens, weil ich finde, das, was dir ein Teamrennen im gemeinsamen Erlebnis geben kann, das kann dir das Einzelrennen, finde ich, nicht geben. Aber genauso kann dir auch ein Teamrennen die Freude daran nehmen. Kann auch passieren. Und das ist eine besondere Herausforderung, finde ich, zu zweit im Team über die Alpen zu fahren. Das ist irgendwann mal gebrochen worden, dass man dann auf Einzelfahrer übergegangen ist. Kann man in der heutigen Lage verstehen, wo man um Teilnehmer buhlen muss mit vielen anderen Veranstaltungen. Für mich ist aber persönlich eigentlich der Charme in dieser Veranstaltung, dass es ein Erlebnis zu zweit ist, was man von Anfang bis Ende zusammen ja, durchzieht.
Ich sehe das genauso. Also ich finde es aber auch gut, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, alleine zu starten, weil wir sehen es ja bei uns in unserem Verein, dass es unheimlich schwierig ist, den richtigen Teampartner zu finden, denn das sollte schon nach Möglichkeit eine homogene Leistungsverteilung sein. Aber lasst uns unsere Zuhörer nochmal mitnehmen zu deiner Motivation damals, die erste Transalp, die du gefahren bist. Da gab es noch kein Internet, da musste man sich noch mit einer Postkarte anmelden. Da gab es auch noch nicht die Möglichkeit, sich so detailliert über Podcasts, so wie wir den jetzt hier machen beispielsweise, zu informieren, Erfahrungen von anderen zu teilen. Und trotzdem hast du da richtig Bock drauf gehabt. Wie bist du damals da rangegangen? Und was war überhaupt dein Ziel bei der ganzen Geschichte? Dass du Rennfahrer bist, wissen wir, glaube ich, aus allen Podcasts, die wir schon miteinander aufgenommen haben. Aber damals, das ist ja dann mittlerweile ja 26 Jahre her, ne? 25 Jahre her. Erzähl mal.
Sagen wir mal, ja, also man muss sagen, also ich habe ja schon viele Dinge auch im Abenteuerbereich gemacht, die ich davor gemacht habe. Und ja, und dieses Erlebnis Transalp, die wir privat gemacht haben, das ist einfach was ganz Besonderes. Vor allen Dingen, wenn man das, man kann das gar nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. Man hat damals 6, 8 Karten dabei gehabt. Du musstest deine Wege selber finden, auch wenn die Route dir vorgegeben war. Ich weiß gar nicht, wie häufig wir uns verfahren haben. Du hämmerst irgendwo einen Downhill runter, 10 Kilometer, weil der so geil ist. Und dann stellst du unten fest, oh Scheiße, wir hätten oben am Berg irgendwo abbiegen müssen. Aber ja, dann fährst du wieder hoch, fährst wieder auf deine Route. Also sowas passiert ja heute im Normalfall nicht mehr, weil das Navi da piept und da blinkt und die Wege muss man nicht mehr selber finden. Also das ist einfach... Es war damals wirklich Abenteuer und als wir dann, ich weiß nicht, wie wir am Gardasee ankamen und dann feststellten halt, dass es ein Rennen ist im Nachgang, haben wir gesagt, boah, das ist eigentlich so ein Format, was wir jetzt als wirklich Abenteuer und Tourenfeeling erlebt haben, das als Rennen zu fahren. Wir sind da Marathons gefahren schon, Kumpel und ich, wir kamen aus dem Straßensport, wir sind Straßenrennen gefahren, haben wir gesagt, boah, Abenteuer mit Rennen verbinden. Und dann kam auch relativ schnell diese ursprüngliche Idee, die der Henry uns ja auch erzählt hat, nochmal im Podcast, dass man das ursprünglich ja geplant hatte, so als self-supported Rennen, die es heute gibt, eigentlich zu fahren, so Start jetzt und Ziel ist im Riva und auf die Plätze fertig los und mal gucken, wer zuerst da ist. Ne? Ja, das war einfach ein Ding, das gab es nicht, das war was ganz Neues, das war eine Herausforderung. Und ja, das war ein Feeling, diese Anmeldung, wenn man daran zurückdenkt, weißt du hast darauf gewartet, dass die Bike rauskommt, wo dieser Anmeldezettel da ist, und du hast gebangt, hoffentlich kriege ich überhaupt einen Platz. Das würden sich heute die Veranstalter, glaube ich, wünschen, dass sich so viele anmelden, dass man gar nicht alle nehmen kann. Ne? Das ist einfach irre gewesen. Man hat damals da gesessen, hat das weggeschickt und wusste nicht, ob man überhaupt einen Startplatz kriegt. Und dann kriegst du den Startplatz. Das war auch immer so, ich glaube, im November, Dezember war das rum, in diesen Ausgaben. So, und dann wusstest du irgendwann kurz danach, dass du angenommen bist zur Transalp. Ne? Und ja, das ist einfach, das war schon besonders. Es ist heute viel professioneller, es ist alles viel schillernder. Das war damals, ja, war es einfach, für die damalige Zeit war das dann aber auch schon wieder, das war einfach mega, dass man als Hobbyfahrer, ne, als mit Profis zusammen, damals waren es ja 8 Tage, 8 Tage über die Alpen fahren kann. Ne? Von Samstag sind wir gestartet und Sonntag sind wir angekommen. Ja, das ist einfach mega gewesen.
Wie hast du dich damals vorbereitet? Weißt du das noch?
Ja, wir haben, ich habe ja damals, oder ich komme ja ursprünglich aus dem Rheinland, aus der Düsseldorfer Region. Ja, wir sind alle Rennen, wir sind Straßenrennen gefahren. Wir sind ja lange Straßeneinheiten, wir haben viel Grundlage gemacht. Und dann sind wir irgendwann halt auch, Düsseldorf hat jetzt nicht so wirklich hohe Berge zu bieten, aber da gibt es einen großen Stadtwald. Wir haben große Runden gemacht bis über ins Bergische Land, wo man dann auch 150 bis 180, 200 Höhenmeter mal am Stück machen kann, auch im Gelände. Wir haben 100 Kilometer Geländerunden gemacht von Düsseldorf aus. Also ja, im Prinzip hat sich das Training nicht allzu sehr verändert. So, früher gab es schon Rollen, da wollte man aber definitiv drauf nicht drauf fahren. Also von daher war das Wintertraining auch draußen. Ja, und da wir alle aus dem Rennsport kamen, wussten wir so ungefähr alle, wie wir uns vorbereiten müssen. Und man muss ja sagen, mit Mitte 20, ja, da kann man den Körper auch mal, ja, kann man auch mal so richtig über die Stränge schlagen. Wenn man einigermaßen gut trainiert ist, der verzeiht der Körper noch viel. Was man sagen muss, was je älter man wird, da kann das schon mal nach hinten losgehen.
Das Stichwort gut trainiert, lass mich da mal bitte einhaken. Derjenige oder diejenige, die jetzt mit dem Gedanken spielt, das mal zu machen und sich vielleicht nicht so richtig traut, weil vielleicht die Besorgnis, die eigene Sorge vorhanden ist, boah, das schaffe ich nicht mit meinem Trainingspensum und ich will eigentlich auch gar nicht so richtig trainieren, weil mir fehlt die Zeit und ich habe einen anstrengenden Job und ich habe noch Familie nebenher. Ich schaffe das alles gar nicht. Aber du sagst, gut trainiert. Was bedeutet das? Wie war dein Trainingseinsatz an Zeit damals? Wir kommen gleich auch nochmal dazu, wie sich das bei dir jetzt verändert hat in die heutige Zeit.
Ja, man muss schon auf die damalige Zeit sagen, so bin ich Straßenrennen gefahren, ich bin da so im ich bin halt im C-Klassenbereich, was das damals war, immer rumgeeiert. Der Kumpel von mir ist damals A-Fahrer gewesen, der war 2 Klassen besser wie ich. Da war unser Trainingspensum, hat sich dann unterschieden. Ich bin, lass es mal 10, 12 Stunden bis 15 Stunden die Woche gefahren. Und der hat aber dann auch schon 20, 25 Stunden auf der Uhr gehabt. Ne? So waren dann auch, sagen wir mal, unsere Leistungsunterschiede, aber was wir im Team mega kompensiert haben. Ich glaube aber, wenn man, was du eben so schön sagtest, am Ende des Tages, wenn man schon mit dem Gedanken regelt, naja, ich will eigentlich nicht so wirklich trainieren, aber ich will eine Transalp fahren, dann würde ich jetzt aus meiner Erfahrung aus sagen, bleib einfach zu Hause und kauf dir ein E-Bike und hab Spaß irgendwo, aber fahr keine Transalp. Also man muss schon den Willen haben, sich darauf vorzubereiten. So, man muss jetzt keine 20 Stunden und man muss auch nicht zwanghaft wahrscheinlich 10 Stunden fahren. Ich glaube, dass man da, wenn man sich vernünftig vorbereitet, dass man da auch mit weniger hinkommt. Und man sollte nicht erst so ungefähr 2 Monate vorher mit dem Mountainbiken anfangen, weil dann macht es auch keinen Spaß. Also das ist eine ernsthafte Strecke, das ist ein ernsthaftes Rennen, was technisch jetzt jemand, der lange Mountainbike fährt, nicht überfordert. Aber da sind schon mittlerweile Strecken drin, die man ernst nehmen sollte. Und man muss das wollen. Und wenn man was will, im Normalfall mit einem guten Kopf und nur einigermaßen, sagen wir mal, sportlichen aus, wenn man einigermaßen sportlich ist, schafft man das auch gut. Abhängig davon, was man erreichen will, will ich.
Du hattest niemals Zweifel, auch bei deiner ersten Teilnahme daran, dass du da ankommst. Du weißt, das Wort Scheitern ist in deinem Wortschatz und in deinen Gedanken nie aufgekommen damals mit deinem damaligen, du warst ja schon Lizenzfahrer, hast einen Background gehabt, sagst du gerade. Du hast es einfach gemacht, oder?
Ja, logisch. Klar, ich meine, wenn ich schon vorher reingehe und denke, ich scheitere ja, dann ist es ja schon vorprogrammiert, dass man nicht ankommt. Ne? Also es gibt immer einen Grund, warum man scheitern kann. Es ist egal, wie gut man trainiert ist. Sagen wir mal, wenn beide jetzt im Zweierteam, wenn beide top trainiert sind, so, es tut immer weh, es ist egal, auf welchem Niveau man fährt. Und je schlechter man trainiert ist und je länger man sich wehtut, desto mehr tut es sicherlich auch weh und desto mehr tut es auch in den Folgetagen weh. Ja, und wenn man darf einfach nicht vom Kopf her da rangehen, und hier und das könnte nicht und da Eventualitäten, dann steht man sich selbst im Weg. So, man muss das machen und man muss da auch positiv rangehen, das schaffe ich. So, ist gleich wie beim 24-Stunden-Rennen, wenn ich Solo fahren will und gehe schon da rein, dann brauche ich gar nicht an den Start gehen, dann klappt das sowieso nicht. Man muss schon davon überzeugt sein, dass man das hinkriegt. Ja, aber generell nie ohne Vorbereitung. Es gibt sicherlich auch Leute, die sich mit wenig Training das zutrauen und auch machen können, weil sie einen guten Kopf haben. Aber man sollte sich schon vernünftig vorbereiten. Man sollte sich vielleicht irgendwo informieren, was muss ich machen, um da auch mit Spaß rüberzukommen. Ja, am Ende des Tages muss es Spaß machen. Wenn man Spaß daran hat, dass man sich totquält und Schmerzen hat, dann ist es, ja, es muss am Ende Spaß machen. So. Und der Spaß ist immer abhängig davon auch, sagen wir mal, was ich für eine Vorbereitung habe und mit was für einer Fitness ich irgendwo daran teilnehme. Je besser ich regenerieren kann, desto mehr machen mir 8 Etappen oder 7 Etappen Spaß. Ich bin von meiner Ausrichtung, bei mir fängt das Rennen sowieso meistens erst, wie ich auch schon häufig gesagt habe, ab Etappe 2, 3, 4, 5 an. Oder bei Etappe 7 könnte es dann noch 4 Etappen weitergehen. Aber es gibt auch Leute, die dann sich bei Etappe 2 so platt fahren, dass es halt nicht mehr weitergeht. Und das muss man halt versuchen einschätzen zu können, aber dieser Gedanke, den darf man einfach nicht zulassen. Ich habe Angst, das klappt sowieso nicht und dann funktioniert es auch nicht.
So, Mr. Wade, danke erstmal an dieser Stelle. Wir kommen gleich nochmal auf dich zurück. Wir haben jetzt über deine Vergangenheit gesprochen, die Gegenwart, die...
Ja, viel zu lang.
Du hast viele Worte gefunden, das ist nicht verkehrt, aber wie du dich dieses Jahr vorbereitest oder wie du dich das letzte Jahr vorbereitet hast, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte jetzt gerne an dieser Stelle unsere zweite Dame ins Spiel bringen, die Imke. Imke, bist du da?
Ja.
Sehr schön.
Ich bin auch da.
Die Zuhörer haben jetzt schon drei individuelle Dinge gehört, wie wir uns auf die Transalp vorbereiten. Du bist eine Fahrerin, die schon ein paar Mal teilgenommen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft, du wirst es uns gleich sagen. Aber die Systematik beizubehalten, was ist deine Motivation, überhaupt die Maxxis Bike Transalp zu fahren? Und wie oft hast du schon mitgemacht?
Also mitgemacht habe ich das jetzt insgesamt 2,5 Mal. Und also es hat einfach immer sehr viel Spaß gemacht und deswegen mache ich das jetzt auch nochmal dreieinhalbtes Mal oder das vierte Mal sozusagen. Genau.
Okay, du bist dann aber immer bei der Transalp, ich sage jetzt mal die Transalp der Neuzeit. Wir waren eben bei den ersten Transalp-Veranstaltungen, wo Mr. Wade mitgemacht hat. Ich weiß jetzt, dass du letztes Jahr dabei warst. 2022 musstest du leider abbrechen aus Krankheitsgründen. 2021 warst du auch schon mal dabei.
Genau, das war sozusagen das erste Mal. Wir hatten eigentlich geplant, 2020 zu starten, aber das ist ja dann wegen Corona abgesagt worden und deswegen ist es dann erst 2021 soweit gewesen.
Okay, und du bist damals auch schon im Team gestartet mit der Anna.
Genau.
Sehr
also
schön.
Letzten Endes hatte sie mich irgendwann mal gefragt im Herbst 2019, ob ich vielleicht mir sowas vorstellen könnte. Und ja, eigentlich hatte ich schon lange mal so grundsätzlich mit diesem Gedanken gespielt, sowas mal zu machen. Aber ich wusste nicht, ob ich das schaffe und wusste auch nicht mit wem. Und ja, nachdem sie gefragt hatte, habe ich gedacht, oh ja, da mache ich doch gerne mit.
Genau. Und Thomas hat eben eindrücklich aufgrund seiner charakterlichen Eigenschaften dargestellt, dass es überhaupt keinen Zweifel daran gibt, dass er das auch bei seiner ersten Teilnahme nicht schaffen könnte, sondern es war klar, er geht da an den Start und schafft das. Du hast jetzt eben das etwas anders formuliert, hast gesagt, ja, ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Was war denn deine Motivation damals, überhaupt das Ganze mal mitzumachen? Weil, wie du schon sagst, dass man da an den Start geht und dass man dann auch das Ziel in Riva oder in Arco, wo es dieses Jahr sein wird, tatsächlich erreicht. Da gibt es 7 Tage, wo so viel passieren kann, vom Wetter über technische Dinge, über konditionelle Dinge, gesundheitliche Dinge, was auch immer. Das ist ja gar nicht so ganz hundertprozentig klar. Was war deine Motivation?
Ich wollte oder hatte mir gedacht, dass es einfach schon sowas, was man ja als Mountainbiker schon mal gemacht haben sollte. Also ich hatte in dem Jahr davor bin ich einen sehr großen Marathon gefahren. Das war auch für mich so ein Thema, wo ich gedacht habe, schaffe ich das? Und ich habe es mir vorgenommen und habe dafür trainiert und es hat funktioniert. Und dann war ich eigentlich auch schon sehr guter Dinge, dass ich die Transalp schaffen kann. Oder ich war mir eigentlich sicher, dass ich sie schaffen kann. Ob was dazwischen kommt, das weiß man halt nie. Aber so grundsätzlich habe ich eigentlich schon gedacht, dass ich in der Lage bin, die auch zu fahren, zu bewältigen.
Das ist hochinteressant, weil rein von außen betrachtet, so wie wir dich ja kennengelernt haben, sind diese Zweifel, die dich da getragen haben, schaffe ich das überhaupt? Wir können ja gleich mal in die Runde hier fragen, für diejenigen, die hier mit online sind, so wie wir das von Anfang an eingeschätzt haben, völlig außer Frage, dass du da an den Start gehst und natürlich rein konditionell, körperlich in der Lage sein wirst, diese Transalp überhaupt zu schaffen. Nicole, Gordon, Thomas, oder wie seht ihr das?
Ja, also Imke, ich glaube an dich. Von Anfang an habe ich das getan und ich bin jetzt auch ein bisschen irritiert, weil damit habe ich so gar nicht gerechnet. Und ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch nochmal ganz wichtig. Vielleicht hat das ja auch was mit Testosteron und so zu tun. Thomas' Meinung ist eben die eine eben gewesen, Mr. Wade. Ne, wer nicht trainiert, braucht halt nicht an den Start zu gehen und wer zweifelt, braucht auch nicht antreten. Wir Frauen sehen das ja manchmal auch ein bisschen anders. Ich finde das ganz interessant. Doch, man kann Zweifel haben und man kann auch mal drüber nachdenken. Vielleicht auch, um so einen realistischen Blick zu bekommen. Aber wie gesagt, Imke, damit habe ich so gar nicht gerechnet. Für mich war immer klar, du hast irgendwie dein ganzes Leben nichts anderes gemacht.
Ja. Genau.
Naja, ich habe das ja auch so gemeint. Also 2020 war ich schon der Meinung, dass ich das auf jeden Fall schaffen müsste. Aber so in den Jahren davor oder so war das schon irgendwie einfach, ja, keine Ahnung, eine Nummer größer als das, was ich jetzt so kannte. Genau.
Ich möchte das Thema aber noch nicht ganz abhaken, Imke. Jetzt habe ich aber den Faden gerade verloren. Super geil. Du hast es dann ja gemacht und du hast es ja auch geschafft und ihr wart ja auch richtig gut, Anna und du als Team. Wie ist denn dein sportlicher Background? Wie lange fährst du denn überhaupt schon Mountainbike? Und analog zu dem, was die anderen drei eben erzählt haben, die zweite Frage, die sich dann gleich anschließt: Wie hoch ist dein Stundensatz wöchentlich fürs Training? Also erstmal, wo kommst du her sportlich?
Okay, also so jetzt mal weit zurückgeblickt. Das erste Mountainbike habe ich mir ja vor 30 Jahren gekauft und ja, bin seitdem eigentlich mehr oder weniger regelmäßig gefahren. Aber naja, das war, also zunächst war es vielleicht eher so die dritte Sportart. Ne, also ich war eigentlich ja. Beim Schwimmen war ich aktiv, beim Volleyball, beim Klettern und das Mountainbiken habe ich dann halt auch noch so dazu gemacht. Und das hat sich eigentlich erst so, ja, vielleicht vor 10 Jahren geändert, dass ich ja hauptsächlich aufs Rad gestiegen bin.
Okay,
Genau,
und
und
dein Trainingseinsatz ist wie hoch?
also mittlerweile, also meistens schon so insgesamt. Wahrscheinlich 10 Stunden, 14 Stunden, je nachdem, also je nach Jahreszeit auch. Also im Sommer, wo man jetzt am Wochenende viele lange Touren macht, ja, dann sind es sicher auch mal 14 Stunden in der Woche, aber im Moment eher nicht so.
Ja gut, das ist der Jahreszeit geschuldet. Aber man
Ja.
muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, du warst ja über die Weihnachtsfeiertage sehr, sehr fleißig auf den Kanaren, auf den Riffer und hast als einzige von uns ein richtiges schönes Trainingslager absolviert und hast eine Menge Trainingsvorsprung vor uns allen.
Naja, also es war eigentlich in erster Linie ein Familienurlaub und das Trainingslager, naja, Training, also ich hatte halt die Möglichkeit, jeden zweiten Tag Rennrad fahren zu gehen und das habe ich dann auch, ja, richtig ausgenutzt und es war ja dort auch Sommer, aber ja, ich bin jetzt nicht wie in einem Trainingslager, man das wahrscheinlich macht, irgendwie strukturiert vorgegangen, sondern ich habe einfach irgendwie mir angeschaut, welche Touren möchte ich fahren, wo möchte ich hin. Und das war halt meistens irgendwie mit vielen Höhenmetern verbunden und auch vielen Kilometern. Und ja, insofern habe ich halt einfach an den Tagen, wo ich gefahren bin, viel Zeit auf dem Rennrad verbracht.
Ja, aus Spaß an der Freude, genau. Aber daraus hören wir ja auch entgegen deren Trainingsmethoden, was die anderen drei gesagt haben. Du hast jetzt keine Trainerin, keinen Trainer und auch offensichtlich keinen strikten Trainingsplan, sondern du bist Freestyler und machst das, was dir Spaß macht.
Ja, wobei so ein bisschen interessiere ich mich schon auch für so Trainingshintergründe und ja, also versuche da vielleicht auch schon so ein bisschen eine, keine Ahnung, eine sinnvolle Verteilung hinzukriegen. Aber ich glaube, mir ist es bislang eigentlich immer gar nicht so schlecht gelungen, auch ohne irgendwie einen strikten Plan, genau.
Ja. Thomas, ich habe dich nicht vergessen, bitte.
Ja, ich wollte nur noch mal auf das, ich glaube, das ist eben von meiner Seite ein bisschen falsch rübergekommen. Also durchaus kann man Zweifel haben und ich habe sicherlich auch durchaus Zweifel an dem einen oder anderen. Aber wenn man sich dazu entscheidet, sowas zu machen, dann muss man für sich fokussiert, und das ist meine Meinung, an den Start gehen und dann sollte man an dem Tag X auch keine Zweifel haben, sondern dann sollte man klar den Fokus, das Ziel im Fokus haben, dass man das schafft. Ich glaube, das ist eben falsch rübergekommen, dass man Zweifel haben kann für solche Distanzen. Ich hatte das damals zu diesem Zeitpunkt nicht, weil ja, Für mich war die Distanz jetzt nicht erschreckend. Ich stand da ordentlich im Saft. Ich hatte keine Angst davor. Aber dass man über gewisse Dinge Zweifel haben kann, das will ich nur noch mal klarstellen. Und das ist auch kein Ausschlusskriterium dafür, wenn man an irgendwas zweifelt, das nicht zu machen. Man wächst mit den Aufgaben und man sollte dann, wenn man es macht, schon im Fokus haben für sich und sagen, ich schaffe das. Also ich glaube, das ist falsch rübergekommen. Das wollte ich nochmal klarstellen. Und dann wollte ich auch nochmal zu Imke sagen, mit den Zweifeln. Also ich habe Imke in ihrer ersten Transalp, wo ich mit Reini gefahren bin, 2020, sind wir in irgendeiner Etappe sind wir relativ lange zusammengefahren. Oder Imke ist mit Reinhard gefahren und ich bin mit Anna gefahren. Die sind etwas vorausgefahren, die beiden. Da hätte man sich zum Beispiel nicht vorstellen können, dass Imke, das, was Nicole auch sagt, generell überhaupt Zweifel daran haben könnte, bei einer Transalp anzukommen. Das muss man auch nochmal sagen. Also da seid ihr beide schon sehr, sehr fit gewesen zu diesem Zeitpunkt auch.
Ich möchte vielleicht auch nochmal meine eigene Erfahrung und meine eigene Motivation mit einbringen. Und ich verfolge selbst die Bike Transalp quasi von Beginn an. Ich selbst habe angefangen mit Mountainbiken 1997, einfach weil damals einige von meinen Kumpels ein Mountainbike hatten, habe ich mir auch eins gekauft und die ersten Touren waren vielleicht 20 Kilometer mit, weiß ich nicht, Höhenmeter war nicht gemessen, aber ich war jedes Mal total fertig, als ich wieder zu Hause war. Und dann kam dieses Thema Bike Transalp, was ja auch in der Zeitschrift Bike dann entsprechend beworben worden ist. Und ich hatte immer den Traum, da mitzumachen. Und ich habe es mir nicht getraut, weil die Streckenladen, die da angeboten worden sind, das war mir klar, dass ich das so, wie ich drauf war, damals nicht schaffen werde. Und ich habe das bestimmt 15 Jahre vor mir hergeschoben und habe mit kleineren Etappenrennen angefangen, bin auch Marathons gefahren und so weiter. Bis ich dann irgendwann über immer größere Etappenrennen, dann 2017 mit Thomas, die erste Bike Transalp gefahren bin. Und weil es einfach ein Traum war. Es war ein Traum, den ich Jahrzehnte quasi in mir getragen habe, aber es nie geschafft habe, da den Haken an der richtigen Stelle zu setzen und mich da anzumelden. Und seitdem ich das erste Mal gemacht habe jetzt, vor 7 Jahren, hat es mich komplett mitgenommen, ne? Also das ist jedes Jahr wieder ein Thema, macht man es oder macht man es nicht? Meistens haben wir es jetzt gemacht und die Bedenken, die ich im Vorfeld hatte, haben sich komplett zerstreut. Also ich gehe da jetzt an den Start und weiß, es wird eine anstrengende Woche. Wenn man entsprechend vorbereitet ist, dann kann man das aber auch genießen und vor allen Dingen kann man auch mal den Blick rechts und links und nach oben vor allen Dingen in die Landschaft schweifen lassen und dieses Panorama, was da einfach natürlich vorhanden ist, das muss man mitnehmen. Wir fahren nicht auf Platzierung, hoffe ich zumindest, Thomas. Wir wollen eine gute Zeit haben, eine gute Woche, wir wollen gesund da durchkommen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich auch, weil es ja ein Rennen ist, irgendwo schielen wir ja immer auch in irgendwelche Bereiche von den Ergebnislisten, das ist klar. Konditionell Zweifel, dass ich das schaffe, habe ich nicht mehr seit meiner ersten Teilnahme und ich denke, das ist auch das, was unsere Zuhörer mitnehmen sollen. Du hast es eben nochmal relativiert, Thomas, und bei den anderen ist es auch mehr oder weniger gar nicht so das Thema gewesen. Das kann im Prinzip jeder schaffen, man muss halt einen gewissen Trainingseinsatz mitbringen und ein bisschen Spaß am Mountainbiken haben und aber auch, denke ich, muss einem klar sein, natürlich, wenn da 90 Kilometer zu absolvieren sind und 2500 oder 3000 oder über 3000 Höhenmeter, dann fällt einem das am Ende nicht mehr leicht, die Kurbel rumzudrehen. Und das muss man aber annehmen, diese Herausforderung. Und ich glaube, dann kann man das schaffen, Gordon.
Dann kann man das schaffen, genau. Also vielleicht zur Ergänzung noch, ich hatte ehrlich gesagt vor der Transalp weniger die Sorge vor der Distanz oder vor den Höhenmetern, sondern eher vor den Abfahrten, weil, wie gesagt, ich komme aus dem Teutoburger Wald Und ich glaube, unser höchster Berg hier in der Gegend ist irgendwie 300 bis 400 Meter. Also der längste Anstieg sind wahrscheinlich nur 200, 250 Höhenmeter, den wir hier so in der Gegend haben. Aber trotzdem hat also die Höhenmeter an sich mich nicht besorgt, nur das Technische. Was erwartet einen da? Kriege ich das technisch hin? Und ich fand, gehen die Meinungen ja auch auseinander. Bei der letzten Transalp waren, glaube ich, schon einige Teilnehmer dabei, die gerade nach der ersten Etappe, wo wir den Enduro-Trail, glaube ich, vom Dreiländer-Enduro-Geschichte da, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, gefahren sind, das war schon hammerhart. Also das hat mir persönlich im Vorfeld mehr Sorgen gemacht, aber auch darauf habe ich mich vorbereitet, gezielt, und bin letztes Jahr wirklich einfach viel mehr schwierige Trails im Vorfeld gefahren und habe mich auch equipmentseitig anders aufgestellt.
Jetzt bist du natürlich auch eingestiegen in die Jubiläumstransalp, die wir haben es in vergangenen Podcasts auch schon thematisiert, natürlich ganz besonders war, insbesondere was die Traildichte, die Trailhäufigkeit und auch der Trailanspruch war. Ja, da waren einige Teilnehmer dabei, die haben in Frühstücksgesprächen und auch beim Abendessen abends, die waren teilweise überfordert. Das ist einfach so. Das richtige Material spielt eine Rolle, da gehen wir nochmal später drauf ein, in einer der nächsten Folgen. Aber du hast es geschafft, Gordon. Du bist nicht gestürzt, das Material hat durchgehalten und ja.
Und es war geil.
Genau.
Also, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ne, es hat einfach, also natürlich muss man sich darauf vorbereiten, und da gibt es auch Passagen, wo man sagt, boah, das war jetzt für mich auch grenzwertig, oder der Abschnitt hat vielleicht im Downhill nicht so viel Spaß gemacht. Aber auf der anderen Seite gab es halt auch echt mega viele Trails, die richtig Bock gemacht haben. Wenn ich so an die erste Etappe mit der Panzersperre denke und du den ersten Trail da reingefahren bist und Richtung Reschensee runterballerst, das hat einfach mal richtig Bock gemacht. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, an die ich mich einfach erinnere. Und sowas lässt dann auch die schwierigen Passagen dann im Nachhinein ganz schnell wieder vergessen.
Die Transalp besteht ja auch nicht nur insbesondere bergab aus Trails, sondern wir fahren ja tatsächlich auch auf Schotterstraßen, wir fahren auch manchmal ein bisschen auf Asphalt runter. Also es ist schon eine gute Mischung insgesamt, weil man muss ja auch Meter machen. In so einem Trail schafft man ja, ist man in der Regel ja gar nicht so schnell unterwegs, und er ist halt sehr kräftezehrend. Nicole, von dir weiß ich, du magst Trails.
Ja, das ist genau das, was mir richtig Spaß macht. Die erste Etappe fand ich super, gerade den Trail, den der Gordon angesprochen hat, da hatte ich so richtig Fun. Aber ich kann verstehen, dass so einige Fahrer da vielleicht ein bisschen Respekt vor hatten. Und da ist meine persönliche Empfindung auch ganz klar: jeder, der an der Bike-Transalp teilnehmen möchte, sollte schon Trail-Erfahrung haben oder auch ein Techniktraining vielleicht nochmal absolvieren, um Sicherheit zu gewinnen. Ansonsten wird man nicht so viel Spaß haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste die Trails immer nur runterschieben, weil ich eigentlich Angst habe, sobald Forstwege oder Waldwege verlässt, dann ist das vielleicht nicht die richtige, die richtige Strecke. Wer aber gerne sich ein bisschen an Trails ausprobiert, wer da auch Erfahrung hat, der kann da richtig viel Fun haben.
Thomas, wir haben noch das Thema Gegenwart offen. Wie trainierst du gerade für die diesjährige Transalp? Also wenn es normal läuft.
Ja, für die ich wollte gerade sagen, also eigentlich, ich trainiere seit mehreren Jahren, auch mal mit Pause, immer mit einem Trainer. Und wir hatten dieses Jahr eigentlich ein ganz gutes Konzept, finde ich, da ich im Winter Crossrennen fahre, dass die Cross-Saison so sukzessive als Training, als Vorbereitung mit eingebaut wird, wo nicht der Fokus auf den Rennen liegt, sondern wirklich das als hochintensive Einheiten zu nehmen. Und es lief auch alles gut. Und wie es dann mal so kommt, ne, dann wird man krank. Und jetzt schleppt sich das so mit Infekt- und Rückenproblematik schon jetzt über 4 Wochen hin, mit wieder mal eine Woche trainieren. Ja, aber nichtsdestotrotz, ja, und wir unser erstes Highlight, der Herr T-Racer und ich, auch bei dir mit Krankheit und sonstigen, wir jetzt gecancelt haben zur Vorbereitung von uns, hätte die an das Andalusia Bike Race gehört. Was heißt Vorbereitung? Also Rennen gleichzeitig als Vorbereitung nutzen wäre eine tolle Sache gewesen. Haben wir jetzt leider verschoben. Ja, mein Training beläuft sich wie bei allen, die arbeiten müssen. Also ich quetsche mir da auch, sagen wir mal, im Schnitt wie Gordon 10 Stunden raus. Was heißt, das kann zwischen 8 und am Ende bei hochintensiven Phasen oder also hohe Phasen mit hohem Volumen bis 14, 16 Stunden gehen. Ja, das ist immer eine Herausforderung, wenn man einen regulären Job hat. Mit dem Trainer erhoffe ich mir immer, dass man da so eine gewisse Konstanz reinkriegt, und Erfahrung haben wir, glaube ich, alle genug, dass wir fit irgendwo hinfahren, hinkommen können. Ich glaube, ein Trainer ist auch immer gut dafür, dass der einen ein bisschen, sagen wir mal, reguliert, dass man nicht zu viel macht, weil ich glaube, gerade wenn man einen Job hat, Stress, Familie nebenbei, dass man eher dazu neigt, dass man neben dem Ganzen zu viel macht und dann einfach ja das Training auch nicht den Effekt hat, dass man am Ende des Tages in der Regenerationsphase, sagen wir mal, stärker wird. Beim Training, du wirst in der Regenerationsphase stärker, und wenn du durch Umstände wie Familie, Beruf gar nicht zur Regeneration kommst, nützt auch das ganze Training nichts. Kannst du zwar Spaß gehabt haben, aber wirst wahrscheinlich nicht unbedingt fitter und besser werden. Ja, das ist so, ja, es wird, ja, sagen wir mal, ob man jetzt, wie man trainiert, ob man zyklisch trainiert, wichtig ist generell, dass man überhaupt auf dem Rad sitzt und fürs Radfahren auch Rad fährt, weil wenn man nur laufen geht, wird man auch keine Transalp fahren können. Es gehört halt im Gelände viel Technik dazu. Deswegen ist es auch wichtig, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, da stimmen mir auch alle zu. Es bringt auch nichts, wenn man nur auf dem Rennrad trainiert. Man muss als Mountainbiker ins Gelände, man muss, wo wir gerade drüber gesprochen haben, man muss für so eine Veranstaltung Trails fahren, man muss das auch trainieren, weil sonst hat man am Ende, was heißt trainieren, man muss es fahren, sonst hat man am Ende des Tages keinen Spaß. Man muss auch mal viele Abfahrten hintereinander fahren, die auch technisch anspruchsvoll sind. Man sollte unter Volllast einfach mal, wenn man aus dem Intervall kommt, in solche Abfahrten reinfahren, damit man das Gefühl hat, wie ist es, wenn ich am Limit fahre, körperlich dann in den schweren Trail rein. Also das ist ein Punkt, den man unbedingt machen muss, zusätzlich zur ganzen, sagen wir mal, Ausdauer oder ja, was man aufbauen möchte. Also Fahrtechnik gehört definitiv dazu. Wenn man da unsicher ist, dann sollte man ein Fahrtechniktraining machen, was Nicole sagt. Genau, das ist so, ja. Training, genau. Bei dir sieht es ja auch ähnlich aus im Volumen, glaube ich, Thomas. Ne? Ich glaube, wir nehmen uns da nicht viel, deswegen ergänzen wir uns auch ganz gut.
Ich trainiere in der Regel auch zwischen 6 und 10 Stunden. Und wenn ich mal ein bisschen Zeit von der Familie freikriege, dann können es auch mal 12 oder 14 Stunden sein, wenn es denn in der Wettkampfvorbereitung ist. Das aber dann tatsächlich nur so, ich sage mal, die Wochen 4 bis 6 vorher. Ansonsten bin ich auch so genau da, wo zwischen Nicole und Imke und Gordon und dir zwischen 6 und 10 Stunden. Imke, wir haben uns gerade noch über die Trails unterhalten, über die Ansprüche, die man da so fahrtechnisch haben muss. Jetzt ist es ja so, dass man bei der Transalp in der Regel ja nicht alleine ist, sondern da sind eine ganze Menge Fahrer um einen drum. Und wenn man in so einem Pulk fährt und dann in so einen Trail reinfährt, wie ist das für dich? Man kann dann manchmal nicht hundertprozentig die richtige Linie finden, weil ja, man sieht sie vielleicht nicht, weil man zu dicht auf einem draufhängt oder von hinten. Kann es ja auch schon mal sein, dass jemand drängelt. Grundsätzlich habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, das Feld entzerrt sich dann schon und letzten Endes klappt das auch. Wie ist das für dich? Hast du da Schwierigkeiten oder wie trailaffin bist du? Vor allen Dingen, wenn es im Renntempo im Pulk ist.
Also ich freue mich bei diesen Marathons oder Transalps, da freue ich mich über jeden Trail. also ja, für mich könnten es manchmal auf manchen Etappen auch mal etwas mehr Trails sein, aber insgesamt ist es schon eine ganz gute Mischung. Und ja, es gab, ich glaube, 2021, da gab es auch mal irgendwie an einem Tag so eine lange Abfahrt. Also da hatte ich dann wirklich gedacht, oh, ich hoffe, er hört mal bald auf, weil mir haben die Hände also und Unterarme so gebrannt, dass ich fast nicht mehr bremsen konnte. Aber anhalten wollte ich halt auch nicht. Und ja, also ich freue mich über die Trails und ich fand jetzt eigentlich auch, dass das so meistens nicht so schlimm voll war in den Trails. Also es gibt zwar manchmal Stellen, wenn da gerade irgendwie vielleicht auch was passiert ist oder viele Leute vor einem absteigen und also wo man dann halt auch, wo dann einfach alle absteigen müssen, ne? Wo man sonst natürlich es auch gerne fahrend gemacht hätte, aber das ist halt so. Aber eigentlich sind die Trails ja selten so ganz am Anfang und eigentlich ist es nur am Anfang wirklich voll. Deswegen ist es eigentlich kein Problem in der Regel.
Und es besteht ja auch immer die Möglichkeit. Und die habe ich auch genutzt und die werde ich auch dieses Jahr nutzen. Das kann ich also hier in aller Öffentlichkeit ganz intim preisgeben. Ja, ab und zu steigt man halt auch mal ab und dann muss man mal über so ein Steinchen schieben, was da im Weg liegt, wenn der Absatz zu hoch ist. Ja, das kann durchaus schon mal vorkommen. Liebe Zuhörer, wir werden versuchen, jetzt bis zur Transalp, beginnend jetzt im Februar, einmal im Monat verschiedene Themen, die Transalp betreffend, zu bearbeiten und euch vorzustellen. Heute haben wir über das Thema Motivation und Allgemeines gesprochen. Worauf kommt es an? Wie sollte ich trainieren? Wir werden in der Zukunft andere Themen noch vorstellen. Die Planung und die Organisation der Transalp, das Material, die Bekleidung, Unterkunftssuche unter anderem besprechen. Und wir werden auch vielleicht, wenn wir es denn hinkriegen, auf die richtige Ernährung eingehen und vielleicht auch noch mal etwas tiefer ins Thema Training einsteigen. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr in diesem Podcast mitgemacht habt. Gordon, Nicole, Thomas, Imke. Der Marc ist im Hintergrund als graue Eminenz. Da bedanke ich mich auch. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Einen kleinen Ausblick auf das, was uns in Zukunft erwartet, habe ich gerade schon gegeben. Freut euch auf weitere Talks in hoffentlich derselben Runde. Also ihr werdet die Stimmen möglicherweise dann öfter hören, wenn ihr wollt. Und ja, wir bedanken uns. Wir sind Coffee & Chainrings und meldet euch zur Bike Transalp 2024 an. Auf Wiederhören. Macht's gut. Ja auch.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Tschö.
Liebe Zuhörer, falls ihr ganz spezielle Themen besprochen haben wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr etwas wissen möchtet, gerne auch im befindlichkeitsorientierten Persönlichkeitsmodus. Fragt uns, stellt uns Fragen, schreibt uns per E-Mail und wir versuchen darauf einzugehen, in einer der nächsten Folgen das aufzugreifen, das Thema. Eine E-Mail dementsprechend haben wir schon gekriegt, die werden wir in einer der nächsten Folgen beantworten. Da geht es um das Thema Material. Also traut euch, gebt uns Input. Wir versuchen euch zu motivieren, dass ihr dann auch bei der Maxis Bike Transalp 2024 mit uns vielleicht an den Start geht. Am Ende wurde es ein bisschen wild.
Das ist der erste. erste Podcast, den ich miterlebt habe, der so war, wie er war. Bisher habe ich das alles als ein bisschen runder erlebt. Die Technik und so ist sonst anders.
Okay.
Seid ihr jetzt irgendwie leiser geworden oder ich verstehe kaum noch was, aber...
Also der liebe Marc, der muss richtig ackern bei diesem Podcast, denn das ist schon eine wilde Geschichte gewesen mit dem Outtake zwischendurch und auch jetzt hinterher, ja.
Das Schöne ist, dass der Technik-Fuzzi noch gar nicht die Aufnahme beendet hat. Das wird so geil im Abspann.
Ja, du.